HR Info. Das Interview.
Mit Alexander Göbel. 1968. Das ist ein Jahr, an dem sich bis heute die Geister scheiden, auch 50 Jahre danach. Für die einen ist 68 das Symbol für eine Kulturrevolution, für die anderen ein Flirt mit dem Kommunismus, ein Symbol für den Werteverfall, außerdem die Geburtsstunde des Terrors der RAF. Wie hat 68 Deutschland geprägt und vor allem, was stellt eine solche Zeit mit denjenigen an, die damals mit auf die Barrikaden gegangen sind? Die Geschichte von 68 und den Folgen ist vom eigenen Leben dann nicht mehr zu trennen. Aber wie geht man damit um? Wie schreibt man darüber? Kaum jemand setzt sich mit diesen Fragen so intensiv auseinander wie der Frankfurter Historiker Gerd Köhnen. Er hat damals das volle linksradikale Programm absolviert, vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund bis hin zu den maoistischen Zirkeln und Parteiinitiativen in den 70ern. Gerd Köhnen, jetzt bei HR Info, das Interview. Gerd Köhnen, wenn ich Sie als 68er bezeichne, können Sie damit leben?
Ja, tue ich gelegentlich auch mal, obwohl ich mir das nicht als goldene Ehrennadel ans Revers hefte, sondern es einfach als eine wesentliche Etappe meines Lebens betrachte.
Gefällt Ihnen aber nicht so wirklich dieser Begriff?
Naja.
Ich frage auch deswegen, weil 68 ja so ein unscharfer Begriff ist eigentlich. Also es wird ja alles reingepackt, auch jetzt zu diesem neuen Dienstjubiläum, nenne ich es mal, 50 Jahre danach. Man denkt da sofort an Studentenproteste, Straßenkampf mit der Polizei, Vietnamkrieg, lange Haare, vielleicht auch Kommune 1, Uschi Obermeier und so weiter. Hat das was mit Ihrem 68 zu tun? Es ist ja auch Ihre Geschichte.
Es hatte sich vieles angesammelt. Es hatte sich ein Unbehagen an der Welt, wie sie war, angesammelt. Ich meine, denken Sie mal an Ereignisse wie die Kuba-Krise, die saß einem beispielsweise noch in den Knochen, die Ost-West-Teilung damit, am Rande einer atomaren Konfrontation. Das war für mich zum Beispiel ein Motiv gewesen, 65 völlig aus eigenem Schluss den Wehrdienst zu verweigern. Ja, also ich war kein Militanter, überhaupt nicht. Ich ging auf Ostermärsche, es ging um die Atombewaffnung, dann kamen die Notstandsgesetze und dann kam der Vietnamkrieg und dann die Große Koalition. Das waren so die Dinge, die sich hier in der Bundesrepublik summierten, aber im Hintergrund spielte dann ja auch schon in den USA beispielsweise eben auch die Musik einer neuen radikalen Studentenbewegung in Berkeley und anderswo. Und es war eben auch eine Musik.
Ja. Das heißt, Sie fühlten sich auch als Teil dieser Zeitläufe. Sie reden ja jetzt als Historiker, aber eben auch als Akteur dieser Zeit. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil Sie ja auch eine gewisse Doppelrolle da haben.
Ja, also sowohl als jemand, der sich diese Geschichte selber wieder vergegenwärtigt, also wie eben auch als ein Historiker. Und wir standen an der Schnittstelle des Kalten Kriegs. Und dann war eben die ganze Geschichte der deutschen Vergangenheit auch im Raum.
Wenn wir mal auf Gerd Köhnen, den Aktivisten, schauen, wie kam es eigentlich dazu, Sie haben schon das ein bisschen angerissen, dass Sie als junger Mensch entschieden haben, mein Leben wird jetzt komplett anders als das, was meine Eltern für mich bestimmt haben?
Nein, das entscheidet man nicht, das ergibt sich dann. Man gerät in eben einen Strom der Zeit, der Ereignisse, man macht mit, man ist in einer Peer Group, das kennt man ja nun aus der Jugendsoziologie. Wir waren alle eine Generation, die sich mit dem Establishment der Elterngeneration, der Kriegsgeneration auseinandersetzte. Und es gab diese aufgehitzte Atmosphäre dann, in Berlin besonders, das war der Hochdruckkessel zwischen Springerpresse und den FU-Chinesen, wie die sagten. Ja.
Wer waren die FU-Chinesen?
Ja, das waren die radikalen Studenten, in der Terminologie der Bild-Zeitung. Naja, wie wir wissen, inzwischen war West-Berlin auch tatsächlich auch auf der Seite der Polizei in einer Art Bürgerkriegsmodus. Hätte man gewusst, dass der Todesschütze von dem Studenten Benno Olesor Kuras noch für die Stasi gearbeitet hätte, wäre es ja noch verworrener geworden. Ja. Nur wie funktionierte das? Indem er den harten Hund machte bei der West-Berliner Polizei. Ja. Und das ging offensichtlich. Ja. Also es gab Aufheizungen von beiden Seiten und wir waren sozusagen das Nachkriegsprojekt unserer Eltern. Ja. Wir waren auch in einem Strom einer Bildungsmobilisation. alles hing jetzt von uns ab, alles war Bildung, die Studenten, das ist die neue Generation, die neue Elite, ja, in einer Demokratie ohne Demokraten, wie man sagte. Und dann änderte sich aber das Vokabular, weil 67, das hat man ausgezählt, in allen Flugblättern noch Demokratie, das große Stichwort. 68 war es dann schon plötzlich schon Sozialismus.
Mhm. Ja. Sie sind Jahrgang 44. Hm. Sie haben 66, 67 erstmal in Tübingen studiert. Ja. Dann Politikwissenschaften, Geschichte, hm. Romanistik. Wann haben Sie da in der Zeit gesagt, hier passiert gesellschaftlich was Spannendes, was Wichtiges, ich muss Teil dieser Studentenbewegung sein?
In Tübingen? Naja, ich war erstmal beim zivilen Ersatzdienst zwischendrin noch, als Wehrdienstverweiger in der Universitätsnervenklinik. Aber an der Universität, ja, da gab es große Versammlungen über dies und jenes Thema. Aber wie gesagt, es war der 2. Juni 67 und das fasste man ja auch auf als eine Art Notstandsübung. Die Notstandsgesetze waren ein großes Thema. Und wenn du ohne Sorg während der Schah-Demonstration in Berlin, die Erschießung dieses Studenten mit dem schönen Namen ohne Sorg, seinem roten Hemd, dann hatte man plötzlich das Gefühl, sie, wer immer sie waren, hatten auf uns geschossen. Ja, und da entstand schlagartig diese generationelle Gemeinsamkeit. Man erkannte sich an den Abzeichen und so weiter. Dann war ich mit den Tübingern im Frühjahr 68 in Berlin beim großen Vietnamkongress. Da erlebte man an Rudi Dutschke in voller Aktion. Und man war ja plötzlich unmittelbar auch durch die Medien zu all dem, was da draußen passierte. Das war ja vorher nicht so.
Hm. Ja. Sie haben gerade die Medien angesprochen. Hm. Es gibt ja diesen besonderen Moment, von dem Sie schon gesprochen haben, den 2. Juni 67. Ja. Den gibt es ja als medial übertragenes Ereignis. Es gibt ja diesen Dokumentarfilm, den Sie bestimmt auch kennen, von Roman Brotmann, ja, ja, der Polizeistaatsbesuch, der genau diesen Tag auch dokumentiert. Wir reisen mal ganz kurz akustisch eine Minute lang in diesen Moment.
Es verstärkt sich der Eindruck, dass die Berliner Polizei ein Freund und Helfer der Studenten nicht sein mag. Die berittenen Beamten gehen die Demonstranten an und lassen die Prügelperser ungeschoren. Und abends geht es wieder in die Oper. Der Polizeistaatsbesuch erreicht seinen Höhepunkt. Bei Einbruch der Dunkelheit fällt ein Schuss. Eine Passantin, die sich um den in den Hinterkopf geschossenen Studenten ohne Sorg kümmert, wird zuerst angeschnauzt. Was, dem wollen Sie noch helfen? Aber bald danach weiß man, dass ihm nicht mehr zu helfen war. Die Studenten verbrennen Springerblätter.
Ja, das war die Initialzündung. Ne? Also Schah, Reza Pahlavi und seine Frau sind in West-Berlin empfangen worden.
Wir waren in Tübingen auf unserer Demonstration eigentlich noch ziemlich aufgedreht und fröhlich gewesen. Und am Abend kam die Nachricht von dem Schuss und von dem Toten. Und das fiel dann wirklich wie Mehltau auf uns. Und
was ist da mit Ihnen passiert?
Es war ein buchstäbliches Erweckungserlebnis im ganz wörtlichen Sinne. Man dachte, das ist der Beginn von etwas ganz Schrecklichem. Das war nur der erste Schuss. Sie müssen bedenken, es war eben immer schon Notstandsgesetze, NS-Gesetze. Ja? Es war immer der Faschismus gleich um die Ecke. Und sie üben fleißig für ein neues 33. Und wie die Sprüche so hießen, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, bezog sich alles auf 33. Man lebte in gewisser Weise fast auch mehr in der Vergangenheit wie in der Gegenwart.
Sie sind an diesem Tag, am 2. Juni 67 noch in den SDS eingetreten, in den Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Da gab es ja schon diese berühmten Namen, Rudi Dutschke in Frankfurt, hier Hans-Jürgen Krahl. Wie fanden Sie diese Szene? Wie war das für Sie damals?
Ich bin dann im Herbst 67 zu dem ersten SDS-Konferenz gefahren. Also der SDS war bis dahin auch selber eine relativ altbackene Versammlung gewesen. Ja? Außer in Berlin, da war Dutschke, der hatte einen neuen Zug da reingebracht. Ja? Und jetzt kam schlagartig ein Zustrom der Neuen. Krahl zum Beispiel hier in Frankfurt war ja auch Doktorand bei Adorno und so weiter, war jemand, der bis dahin gar nicht sprechen konnte. Der war überhaupt kein Agitator. Jetzt plötzlich stiegen die irgendwie auf die Barrikaden, die es so überhaupt gar nicht gab, sondern irgendwie im übertragenen Sinne, und fingen plötzlich an, wie mit Feuerzungen zu sprechen. Und auf diesem ersten SDS-Kongress da 67 in Frankfurt, da waren die alle beisammen. Es war viel Presse schon da. Wir waren jetzt plötzlich im Zentrum. Dann schaukelten auch die Matadore sich gegenseitig hoch. Also Dutschke und Kral haben ja dieses berühmte Organisationsreferat gehalten. Da hieß es jetzt, also wir so als Studentenbund, das bringt gar nichts, da muss jetzt etwas anderes her. Plötzlich war eine Sprache der Revolution im Raum, die man vorher überhaupt nicht gesprochen hat.
Und hat Ihnen die gefallen, diese Sprache, oder mussten Sie die erst lernen?
Ja, war die attraktiv, aber um was für eine Revolution bitte sollte es sich eigentlich handeln? Nur
gut, das wussten Sie ja damals nicht.
Nein, das wussten wir damals nicht. Es bezog sich auch gar nicht in erster Linie auf die Bundesrepublik, sondern man hatte so ein Weltgefühl im allerbuchstäblichsten Sinne. Ja, da draußen passieren jetzt ganz große dramatische Dinge. Es kämpft in Vietnam eben die Weltmacht Nummer 1 gegen eine kleine, so sah es aus, kleine, schlecht bewaffnete Guerilla. Also der Guerilla war plötzlich als eine neue Figur auf der Bühne. Und in diesem Zusammenhang hat man da also ein Drittweltelement. Dritte Welt war auch so ein neuer Ausdruck, ja, in der gespaltenen Welt Ost-West eine dritte Welt. Ja. Das alles schien zu passieren und die Frage an uns schien nur die zu sein, auf welcher Seite stehst du? Ja. Und dann war das Dutschke-Attentat. Ja. Und dann waren diese Osterbarrikadenkämpfe vor den Springer-Druckereien. Ja. Und so ging es weiter. Man wurde eigentlich in einem großen Strom immer mitgetrieben und klar war, dass nur so als Studentenbewegung wird das nichts. Ja. Man muss irgendwie, das war schnell im Raum, über die Grenzen der Universität rausgehen, irgendwie Betriebsagitation machen und in die Stadtteile gehen, solche Dinge.
H-Info, das Interview mit dem Frankfurter Historiker und früheren Aktivisten der Linken, Gerd Köhnen. Sie erwähnen ja auf Ihrer Website, dass Sie Mitte der 70er Jahre Ihre Doktorarbeit natürlich auch zur Demokratietheorie von Karl Marx, wie sich's gehört, abgebrochen haben zugunsten dieser revolutionären Betriebsarbeit.
Man musste raus aus der Universität, man musste irgendwas Politisches machen. Auch das Wort des Kommunismus, das ich vor 67, 68 also strikt gescheut hätte oder habe. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da gab es noch die alte KPD, das war eine ganz altbackene Geschichte mit der DDR assoziiert, das war gar nicht attraktiv. Aber jetzt plötzlich versuchte man sich selbst und auch mit allen theoretischen Implikationen, die das hatte, neu zu erfinden. Und wir hießen dann Kommunistische Gruppe Frankfurt-Offenbach, machten eine ganz solide, möchte ich fast sagen, Betriebsarbeit, vor allem an Betrieben in Offenbach, an Metallbetrieben, die dabei waren, aufgelöst zu werden, geschlossen zu werden. So, und dann war man aber in so einem Bewegungsstrom drin, wo auch dieses Politische dann irgendwie beispielsweise das Studium und das Private sehr stark begann zu überwiegen.
Das finde ich sehr interessant, weil Sie ja schon auch da entschieden haben, wenn Sie Ihre Promotion abgebrochen haben, immerhin auch bei einer Koryphäe, bei Iring Fetscher, das ist ja auch nicht irgendjemand, sondern ein Doyen der Politikwissenschaften. Ja. Sie haben ja Ihre akademische Karriere aufs Spiel gesetzt für Ziele, die welche waren?
Ja, für welche Ziele? Zu der Zeit hatten dann alle diese Gruppen, die sich nicht zu einer der traditionellen Strömungen rechneten, schon eben zusammengeschlossen, Ende 73 zu einem kommunistischen Bund Westdeutschland. Das waren 100 lokale Gruppen. Wir waren eine der Gründungsgruppen. Und ich war der Ortshäuptling und dann zog man seinen großen Demonstrationen voraus. Das waren dann die Frankfurter Wohnungskämpfe oder Häuserkämpfe. Mhm. 74, 75. Wir konnten ja locker 1000 Leute auf die Beine bringen. Wir waren ja nicht so wenig. Wir hatten eine Studentenorganisation, gingen in die Betriebe und dann hieß es eben vom Zentralkomitee her, ja gut, wenn wir jetzt uns auf Betriebsarbeit konzentrieren, dann kannst du nicht dort zu Hause sitzen und an deiner Doktorarbeit schreiben. Ja, also fand ich das auch inkonsequent und
das ist ja schon ein bestimmter Schritt.
Also ich hatte mir schon ein Berufsverbot schon eingefangen. Mhm. Also ich hatte ja kandidiert dann bei Wahlen und so. Es war schon klar, dass man verbrannte die Brücken hinter sich. Mhm. Das war eigentlich der Clou. Das machten die Spontis übrigens zum Teil auch. Ja. Der Matthias Belz zum Beispiel, der inzwischen verstorbene Kabarettist, war 7 Jahre beim Opel. Ja, und ich sagte, Matthias, das kann so lustig auch nicht gewesen sein. sein. Ja? Und er sagte, ja, was sollte ich denn machen? Ja? Also erst als er Kabarettist wurde, wieder Geld verdiente, konnte er aus dem Opel raus.
Ja? Das ist ja bei Ihnen auch so. Ich meine, nicht jeder kann so schreiben, dass er danach auch mit seinen Büchern Erfolg hat und auch seine eigene Zeit dann zu dem Forschungsgegenstand macht. Ist das Teil auch davon, dass man einfach keine Angst vor den Folgen hat? Oder war man da so in dieser Kaderdenke drin, dass man einfach sagt, ich mache das jetzt?
Ja, wenn Sie mich so fragen, ist es vielleicht tatsächlich ein bisschen so, man schreibt ohne Angst vor jedenfalls konventionellen bürgerlichen Karrierekonsequenzen. Andererseits in der Gruppe herrscht natürlich ein bestimmter Modus des Denkens, herrschen Vorgaben. Ich war ja keine Spitzenfigur unseres Vereins.
Sie waren aber auch kein kleines Rad.
Nein, ich war kein kleines Rad, aber ich war zeitweise im Zentralkomitee. Aber später war ich dann im Zentralorgan in der Zeitung für Internationales zuständig. Aber auf eine komische Weise hat einen das trainiert. Und ich habe uns auch als eine Art fast von Weltuntergangssektor beschrieben, in dem Sinne, dass man immer davon fest ausging, aber das war auch ein Zeitgefühl von 68 her, dass das Ganze irgendwann auf einen großen Crash rausläuft und dann kommen wieder Faschismus, Krieg und so weiter. Und da muss es Leute geben, die sich in der Situation zu behaupten wissen und wissen, wo es lang geht.
Ja. HR Info, das Interview zu 1968 mit Gerd Köhnen, Frankfurter Historiker und früherer Aktivist. Ich habe hier eine Interviewbox, die bekommen alle unsere Gäste. Die ist speziell bestückt. Die ist sehr schwer. Ich schiebe Ihnen die mal rüber. Ja. Sie können ja mal reinschauen.
Ui.
Das ist einfach mal aufmachen.
Eine richtige Box.
Genau. Ja. Ja, holen Sie mal raus. Was sehen Sie da?
Ein Pflasterstein.
Ja, was können Sie damit anfangen?
Ja, das müssten Sie jetzt mehr die Spontis. Unter dem Pflaster liegt der Strand. Genau. Ja, beim Pflasterstrand war ich auch.
Genau.
Dann in den späten 80er Jahren noch tätig. Wir hatten nicht so romantische Sprüche, wenn schon hatten wir andere.
Bleiben wir mal bei den Pflastersteinen. Haben Sie sowas auch geworfen?
Nein. Nein, wir waren nicht.
Auch nicht in die Luft, so wie Joschka Fischer später erzählt hat.
Nee. Wir hatten gar nicht so diesen Mythos der Straßenmilitanz, außer dann in einem ganz bestimmten Situation, da war ich aber nicht dabei. 76, 77 bei diesen Kämpfen am Grund und Brockdorf. Da wollte der KBW mal jetzt auch an die Spitze der Militanz treten, aber auch mehr mit so einem Sturm des Geländes, also auch nicht mit Steinwürfen. Wir hatten es immer drauf, doch die Polizisten als Arbeiter in Uniform anzusprechen. Wir haben auch meiner Erinnerung nach nicht so sehr von Bullen oder Schweinen oder sonst was geredet. Das war nicht unser Ding, ja.
Das heißt, ganz klare rote Linie bei Ihnen damals auch.
Ja, wir haben versucht, durchzubrechen irgendwo oder sowas, aber eingehakt, also in ganz klassischen Formen. Ja. Nein, das waren in Frankfurt, das waren immer die Spontis, die vorauszogen und da klirrte es dann und dann klirrten auch die Scheiben. Ich meine, diese Steine waren für die Scheiben bestimmt, das muss man auch dazu sagen. Es gab sogar bei den Molotow-Cocktails, nein, das hatten wir nicht so drauf.
Ich frage natürlich deswegen, weil 68 auch eine gewisse Gewaltkomponente auch hat und weil das auch irgendwie dazugehört.
Ja.
Wenn man überlegt, dass Dutschke und Kral beim SDS damals geschrieben haben, die Propaganda der Schüsse, das bezog sich auf Che Guevara, glaube ich, müsse ergänzt werden durch die Propaganda der Tat. Das heißt, die wollten die Guerilleros in die Städte holen. Wie war das? Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Haben Sie da schon gemerkt, das könnte auch kippen, in die falsche Richtung laufen? Ein paar Jahre später gab es ja die Stadtguerilla, also praktisch den Anfang der RAF auch hier in der Stadt.
Meines Erachtens war das Jahr 69, das Jahr, wo es kippte. Und ich hatte direkt, wie viele andere auch, den Impuls, mich aus den Zentren der Bewegung, wo es nämlich immer wüster wurde. Da tauchte eine Lederjackenfraktion auf, ja. Die sozusagen nächtliche Molotow-Anschläge machten, die auch irgendwie eine militante Auseinandersetzung sogar auch an der Uni selbst suchten, also Vorlesungen, gewaltsam sprengen und sowas. Das war unser Ding nicht. Wir haben uns erstmal in die Seminare zurückgezogen, wie viele, die in roten Zellen und so weiter waren. Aber ja, die Komponente war da und dann waren natürlich diese RAF-Leute da. Man hat sie ja gesehen. Also Bader und Enslin liefen ja wie Popstars dann nach diesem Frankfurter Brandstifterprozess, der ja noch nicht im eigentlichen Sinne ein terroristischer Akt war, sondern
nach dem Kaufhausbrand.
Fanal, der Kaufhausbrand, ja. Und dann kamen sie frei und dann liefen sie hier mit den Fürsorgezöglingen durch die Gegend und schulten mit ihnen das Rote Buch. Ja.
War das für Sie Verrat an 68?
Nein, das war kein. Was war 68? 68 ist 10 Jahre später taucht der Begriff übrigens erst auf. Ja. Das ist eine spätere Selbstromantisierung, würde ich sagen. 10 Jahre später, als eigentlich alles sich schon in x verschiedene Richtungen aufgelöst hat. 68 war nur ein ganz kurzer historischer Moment. Also als Chiffre kann das durchgehen, als eine exakte Bezeichnung überhaupt nicht. Und wir waren in keinem emphatischen Sinne, wir, die 68er, und wir verteidigen das gegen euch. Wir sagten höchstens, was für ein Schwachsinn, ja. Also so einen Privatkrieg zu eröffnen. Aber dann kamen die Hungerstreiks. Da haben wir dann auch entsprechende Flugblätter. Ich habe auch unter einem drunter gestanden und wäre dafür beinahe verurteilt worden.
Ja. Was war das für ein Flugblatt gegen Hungerstreik?
Dass man ihn umgebracht hat.
Von Holger Mainz.
Ja, von Holger Mainz, 75, ja. Mhm. Da waren wahrscheinlich mehr oder minder alle auf dieser Linie. Aber dann kam gleich wieder dieser wahnsinnige Stockholmer Attentat und so. Die RAF trieb einen ja auch vor sich her.
Ich habe noch eine Frage zu dem Thema Pflasterstein. Ja. Wenn Sie den sich noch mal so anschauen, die G20-Proteste von Hamburg, Sommer 2017, erinnert Sie das an damals auch, was da so passiert ist?
Nicht wirklich. Also,
das hat mit 68 und mit diesem Geist auch nichts mehr zu tun?
Irgendwie schon. Wie gesagt, es gab beispielsweise diese Lederjackenfraktion, da war dann plötzlich mal 69, war das eher Militanz als solche, sozusagen das Faszinosum. Ja? Da war eine Gewaltfaszination. Aber es kam einem damals auch schon unpolitisch vor. Ja? Und mir kommt das auch unpolitisch vor, das ist so Kampf als inneres Erlebnis. Und wie auch immer, unsere Generation hatte ja doch das sogar überschießende Bedürfnis, sich irgendwie mitzuteilen in langen Flugblättern, Ausarbeitungen und sonst was. Das hat ja sogar die RAF gemacht, ja.
HR Info, das Interview zu 1968 mit Gerd Köhnen, Frankfurter Historiker und früherer Aktivist. Eine Frage, die mich da immer umtreibt, auch bei Ihren Büchern, ist, verteidigen Sie da auch eine bestimmte Erinnerung an 68, an diese Zeit, sagen wir mal an das Rote Jahrzehnt meinetwegen auch?
Ja gut, es war ein Moment, den ich jedenfalls auch nicht denunziere. Ja, ich kann alle meine Motive von damals gut verstehen. Es war ein magischer Moment, weil man einen Moment lang imaginär dachte, alles, was da draußen passiert, geht uns an. Und dieses Weltgefühl hat mich auch geprägt und bis heute nicht ganz verlassen. Und imaginär war es natürlich insofern, das weiß ich dann auf der anderen Seite auch, dass man sich dann selbst unheimlich aufbläst und sich in ein Zentrum von etwas stellt, als Teil von etwas stellt, in dem Fall also eines radikalen Aufstands der Dörfer, der Armen, der Elenden, der Welt gegen die Weltmetropolen und so weiter, der in Wirklichkeit so nicht existiert, sondern er bestand aus verschiedenen Bestandteilen, die dann auf die verschiedenste Weise eher zum Teil finster geendet haben. Aber er fand so statt und die Magie des Augenblicks, die gab es.
Schauen Sie da manchmal wehmütig drauf, dass es diese Magie damals gegeben hat? Ist die irgendwo hin? Deswegen habe ich auch den Sand da reingelegt.
Ja.
Einfach so, vielleicht auch mit der Assoziation, ist das dieser Sand der Erinnerung, der einem auch durch die Finger läuft?
Ja, natürlich. Aber andererseits, nein, nostalgisch interessiert mich das eigentlich fast nicht und ich ruder da eher immer, wenn ich darauf treffe, in die Gegenrichtung und schütte Wasser in diesen Wein. Ja. Das imaginäre Gefühl einer Art Gesamtverantwortung und Angesprochenheit durch die Weltläufe draußen, die habe ich eben auch behalten. Ja. Die hatte ich vorher schon ein bisschen, die hatte ich nachher, die habe ich jetzt. Und insofern waren ja viele zum Beispiel bei uns dabei, die aus zweiten Bildungswegen kamen. Das sind die, die ein untragischeres Gefühl als ich, der ich eine akademische Karriere womöglich dafür aufgegeben habe, haben, die sagen, die wenig drauf kommen lassen, sondern sagen, auf eine verrückte Weise haben wir enorm viel gelernt. Ja. Sage ich zum Teil übrigens auch.
Gerd Köhnen, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war HR Info, das Interview mit Alexander Göbel. Den Podcast zur Sendung gibt's wie immer auf hrinforadio.de.